Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Verseuchte Atacama. Von Fast Fashion und Kleiderspende zur weltgrößten Halde von Wegwerfklamotten. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Im vergangenen November 2021 berichtete ein sprachloser Korrespondentenkollege hier in Chile für die Nachrichtenagentur AFP folgendes, Zitat: Das gewünschte Kleidungsstück, die idealen Maße und das erträumte Markenerzeugnis. Weder handelt es sich um die Bekleidungsabteilung eines Einkaufszentrums noch um den eigenen Kleiderschrank, sondern um eine Müllhalde in der Atacama-Wüste für Altkleidung aus den USA, Europa und Asien. Zitat Ende. Mit Fassungslosigkeit sorgte er mit dieser Meldung für weltweite Verbreitung. Der groteske Fund ist ein typisches Zufallsprodukt journalistischer Tätigkeit in der Gegend von Iquique, einer rund 200.000 Einwohner zählenden Hafenstadt, 1.800 Kilometer nördlich von Santiago de Chile gelegen. Die ehemalige Hochburg der peruanischen Salpetertagebaus und Reichtums wurde während des Salpeterkrieges von 1879 bis 1883 von Chile einverleibt und ist in der Geschichtsschreibung auch als Tatort eines der brutalsten Massaker bekannt. Die Massenerschießung vom 21. Dezember 1907 von annähernd 3000 streikenden Minenarbeitern in der Schule Santa Maria durch das chilenische Militär. Iquique ist seit einigen Jahren Chiles wichtigster Freihafen, aber auch Hochburg der Kriminalität und Schauplatz sozialer sowie politischer Dauerspannungen und Nebenhandlungen. Recherchiert der Journalist über Chiles Importwirtschaft, stößt er auf Schmuggel. Untersucht er die lokalen Gründe zunehmender Gewalttätigkeit, erfährt er von grenzübergreifenden Drogenbanden. Besucht er indes den Verwaltungsbezirk Alto Hospicio, 650 steile Meter über der Bucht von Iquique gelegen, der selbst Jahrzehnte nach dem Salpeterkrieg aus ganzen 100 Seelen und einem trostlosen Frachtbahnhof bestand, stößt er auf die wichtigste und ärmste Kommune Iquiques mit 130.000 Einwohnern und dem größten Migrantenlager Chiles. Die Migranten aus Venezuela, Kolumbien und von anderswo machen 10% der Bevölkerung der Hafenstadt aus. Und hier könnten sie ihn dann zum befremdlichsten sogenannten Bekleidungsmarkt aller Zeiten begleiten, auf dem sie sich selbst versorgen. Die Klamottenhalde in der Atacama-Wüste. Undurchsichtiges Geschäft. Der Anblick ist bestürzend. Vor den staunenden Augen erheben sich Dutzende bunter Hügel in der desolaten Landschaft. Doch die Hügel bewegen sich. Auf ihren Gipfel flattern bunte Textilien als Eisbergspitzen von schätzungsweise 100.000 Tonnen illegal entsorgter Kleidungsstücke, die jährlich um rund 40.000 Tonnen anwachsen. Apropos Eisbergspitzen. Die Hügel verbergen vermutlich bis zu 4 Meter tief vergrabene Unmengen von Wegwerfklamotten, die vom Wüstenwind mit Sand übersät wurden. Es handelt sich um Kleidung, die in China, Indien, Bangladesch oder Myanmar hergestellt, in Berlin, Los Angeles oder Tokio gekauft und dann weggeworfen wird. Im Freihafen werden die zentnerschweren Ballen der sogenannten Second-Hand-Kleidung nach Qualität sortiert. Und was der Prime-Auslese nicht genügt, wird über dem Berg als Abfall nach Alto Hospicio entsorgt, jedoch auf illegale Weise. Denn die chilenische Gesetzgebung zur Müllverarbeitung und Entsorgung verbietet das Vergraben des Stoffmülls wegen Gefährdung des hier ohnehin knappen Grundwassers. Was die Medien bisher nicht untersuchten, sind Schlüsselinformationen zum Verständnis des globalisierten Gebrauchtkleiderkreislaufes. Werden die Textilien etwa von den Herstellern kostenlos abgestoßen, aber kommerziell eingeführt? Oder handelt es sich um weltweite Altkleidersammlungen wie die des Roten Kreuzes? Das Gemisch setzt sich nämlich zusammen aus Gebrauchtkleidung und nagelneuen, teils noch mit dem Etikett versehenen Hosen, Hemden und Jacken. Sollte es sich allerdings um Altkleidersammlungen handeln, würde es bedeuten, dass die sogenannten Importeure die Sendungen illegal abfangen und das soziale Zielpublikum betrügen. Chile ist der führende Importeur von Gebrauchtkleidung in Lateinamerika. In Iquique versorgen sich auch peruanische und bolivianische Straßenhändler und Lieferanten, die die im Hinterland wuchernden Läden von sogenannter Importmode und amerikanischer Kleidung ausstatten. In diesem Export- und Entsorgungsgeschäft tritt jedoch auch eine wenig untersuchte US-amerikanische und nach Selbstdefinition unabhängige strategische Markenkommunikations- und Kreativagentur namens Green Team in Szene, mit Niederlassungen in New York, Sydney, Melbourne, Hobart, Sao Paulo und Mexiko-Stadt. Sie erhebt den Anspruch, eine der ersten Kommunikationsagenturen zu sein, die sich auf die Bereiche Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung konzentriert. Doch die Folgen ihrer sogenannten Vermittlung sprechen eine andere Bildsprache und sind verheerend. Deutsche Altkleiderflut. Jährlich 1 Million Tonnen. Als eines der wenigen sogenannten Leitmedien hat der Sender Deutsche Welle das Thema des Bekleidungskonsumes und der Altkleiderflut seit 2018 mehrmals aufgegriffen und spürte auch im deutschen Raum einen wahrhaft anmutenden Klamottenrausch auf. Im Jahr 2019 gaben die Deutschen laut Bundeswirtschaftsministerium die stolze Summe von annähernd 80 Milliarden Euro für Bekleidung aus. Befragte Verbraucher, jung und alt, gaben zu, trotz überfüllter eigener Kleiderschränke der Konsumversuchung nicht zu widerstehen und jährlich bis zu 30 neue Kleidungsstücke zu kaufen. Kleidungsstücke, die bald aus der Mode sind und im Müll landen bzw. gespendet werden. Somit schwoll bereits in den 1990er Jahren die Altkleiderflut um 20% an. Denn in Deutschland wird in jedem Jahr rund 1 Million Tonnen Textilien an Altkleidersammlungen gegeben. So Thomas Ahlmann von Fairwertung, dem Dachverband von mehr als 130 gemeinnützigen Altkleidersammelorganisationen. Der innerdeutsche Bedarf an Gebrauchtkleidung ist jedoch sehr niedrig. Zwischen 2 und 4% davon, Kleider in extra gutem Zustand, werden von Secondhand-Läden in Deutschland oder Westeuropa aussortiert. Und kaum 10% der abgelegten Kleidung wird von karitativen Organisationen wie dem Roten Kreuz mit Sammelcontainern abgerufen. Damit nimmt das Hilfswerk jährlich bis zu 14 Millionen Euro ein, die für wohltätige Zwecke verwendet werden. Den Löwenanteil, rund 40%, kaufen kommerzielle Altkleidersammler und exportieren somit Hunderttausende von Tonnen zur Ware gewordener Gebrauchtkleidung. Jedoch hinkt die deutsche Debatte über die Altkleiderlawine bei zumindest falschen Annahmen. So zum Beispiel damit, die Altkleiderverteilung habe große Bedeutung für die Grundversorgung mit Kleidung der Armen in Afrika und schaffe im Verteilerkreislauf Arbeitsplätze. Die Gebrauchtkleider werden jedoch vorrangig in jene afrikanischen Länder ausgeführt, die zahlungsfähig sind. Zitat, das hat ja mit Bedürftigkeit nichts zu tun, Zitat Ende, widersprach bereits vor Jahren Friedel Hütz-Adams von Südwind-Institut dieser Falschdeutung. Es kam aber noch schlimmer. Die Altkleiderschwemme verhinderte in den meisten Fällen den Aufbau einer robusten einheimischen Textilindustrie in Afrika. Und in Chile wurde sie durch die internationale Fast-Fashion-Branche liquidiert. Die Fast-Fashion-Branche. Giftiger, schwindelerregender Reichtum. Was ist die Triebfeder der gegenwärtigen weltweiten Bekleidungs- und Modeindustrie? Die Fast-Fashion-Industrie, vertreten durch globalisierte Handelsmarken wie Zara, H&M, Rip Curl, Uniqlo oder Topshop, hat die jahrzehntealte Tradition der sogenannten Designer-Edelmarken, vor allem Dolce & Gabbana, Cacharel, Gucci, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Prada und Chanel, von jährlich höchstens 4 Modesaisons durch bis zu 24 Fast-Saisons im Jahr abgeschafft. Im Klartext, 2-mal im Monat defiliert eine in Anführungszeichen neue Mode auf dem Parkett. Die Umsätze und Gewinne der schnellen Modenpäpste sind obszön. Bernard Arnault, Gründer der Luxusgruppe LVMH, zu der Louis Vuitton, Dior und Hublot gehören, ist mit einem Nettovermögen von 189,2 Milliarden US-Dollar, Tendenz steigend, der reichste Mann der Modebranche. Im Mai 2021 hielt er sogar vorübergehend den Titel des reichsten Mannes der Welt und übertraf damit Jeff Bezos und Elon Musk, als die LVMH-Aktien in einer robusten Show gegen die Pandemie stiegen. Dass Hungerlöhne, schamlose Ausbeutung von Hunderttausenden von Näherinnen und gewerkschaftsfeindliches Handeln in Bangladesch und im übrigen Südostasien die Grundlage der Profite dieser Fashion-Trendsetter bilden, berichteten die Nachdenkseiten bereits vor 4 Jahren in der Reportage mit dem Titel »Zara, der heimliche Klassenkampf im Jackenfutter«. Der Artikel ist an dieser Stelle verlinkt. Die Cochonnerie, der Schweinkram, kann aber auch in der kritischen Komödie mit dem Titel Greed nachvollzogen werden, deren Regisseur Michael Winterbottom vom Medienkonzern Sony zensiert wurde. Feiern Politik und Medien die Umsätze, diskutieren sie nur am Rande die Auswirkungen der Modebranche auf die Umwelt. Zum Beispiel, dass für die Herstellung und Färbung eines Hemdes 2700 Liter Wasser verschwendet werden, die dem durchschnittlichen 2,5 Jahreswasserverbrauch eines einzigen Menschen entsprechen. Doch die Textilproduktion verursacht weltweit auch 20% der Trinkwasserverschmutzung. Hier spielen nochmal die Färbereien und zum anderen die umweltschädlichen Kunstfasern eine zentrale Rolle, die als Erdölnebenprodukt mehr als 80% des Wegwerfmodebekleidungsgewebes bilden. Der irrationale Stimulus zum Bekleidungsdauerkonsum führt dazu, dass der Textilabfall weltweit exponentiell ansteigt. Rund 85% der hergestellten Textilien werden derzeit auf Deponien entsorgt oder verbrannt. Doch die Kunstfasern brauchen mehr als 200 Jahre, um von der Umwelt aufgelöst zu werden. Stolz treten in Chile auch sogenannte Recycler in Szene, die die Gebrauchtkleider zu Isolierwänden, Farbfasern und sogenannter nachhaltiger Wäsche verarbeiten. Ein hirnverbrannter Nonsens, der den Giftstoffen nur zu längerem Leben verhilft und das Problem nicht an der Wurzel packt. Weg von Konsum und zurück zur Baumwolle. Jawohl, die Modebranche gilt bereits als das zweitschmutzigste Geschäft der Welt. Das attestiert die himmelschreiende Klamottenhalde in der Atacama. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.